Micro Europa.
Sounds.
Modern. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wer kennt ihn nicht? Den stechenden, unangenehmen Schmerz, wenn man sich an einer heißen Pfanne oder einem heißen Backblech verbrennt. Jede kleine Berührung dieser verbrannten Stelle tut auch Stunden oder Tage nach der Verbrennung noch weh. Was aber, wenn es nicht bei einer kleinen Brandwunde bleibt, sondern man sich großflächige Verbrennungen zuzieht und Vernarbungen am ganzen Körper zurückbleiben? Mein Name ist Melina Stock und ich begrüße euch herzlich zur heutigen Sendung von Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Mein Gast ist heute Felicia Membart. Sie hat sich bei einem Brandunfall vor 7 Jahren schwere Verbrennungen zugezogen. Mittlerweile studiert sie in Tübingen Medizin und ist nicht nur mein heutiger Gesprächsgast, sondern auch meine Mitbewohnerin. Hallo Felicia, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich eingeladen wurde.
Wir wollen heute über deinen Brandunfall sprechen, aber auch über den beschwerlichen Heilungsprozess und auch die Veränderung, die der Unfall auf dein Leben hatte. Wenn du an den Tag zurückdenkst, an den 21. März 2014, da ist der Unfall passiert. Welche Gedanken und Gefühle kommen denn da bei dir hoch, wenn du daran denkst?
Eigentlich war es ein ganz schöner Tag und jetzt ist es inzwischen natürlich auch schon lange her, viel Zeit verstrichen. Der Blick darauf hat sich, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Aber eigentlich war es ganz schön und ich glaube, was es ganz gut beschreibt, ist so ein bisschen dieses, also ein schöner Sommertag war das tatsächlich da schon Ende März, der dann auf einmal durchbrochen wurde und mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat und irgendwie auf einmal war alles anders von einer auf die anderen Sekunde.
Nimm uns doch mal mit zurück an diesen Tag. Wie ist der denn vor dem Unfall oder bis zum Unfall verlaufen?
Also es war ein Freitag, eigentlich war, also ich war in der Schule, es war eigentlich alles ganz entspannt. Ich war dann in der 11. Klasse damals und bin dann mittags nach Hause, habe noch ein bisschen entspannt, habe noch einen kleinen Mittagsschlaf gemacht und habe dann beschlossen, jetzt gehe ich doch mit. Also ich war da schon länger in so einer Jugendgruppe tätig. Wir haben so ein Zeltlager, also hauptsächlich organisiert in den Sommerferien für Kinder und aber auch unterm Jahr immer wieder Gruppenstunden gemacht, in denen wir wöchentlich einfach Sachen für die Kinder organisiert haben, basteln, ins Freibad gehen, einfach ein paar Aktionen. Und an diesem Freitag stand eben ein gemeinsamer Grillnachmittag an und eigentlich hatte ich jetzt nicht geplant, da hinzugehen, aber dann dachte ich, ach, ist eigentlich so tolles Wetter, gehe ich doch eigentlich mit und dann bin ich hingegangen.
Genau, aus diesem Warum nicht hingehen ist dann wahrscheinlich im Nachhinein geworden, warum bin ich hingegangen? Kannst du uns denn was zum Unfallhergang erzählen?
Also wir haben dann gegrillt und wir saßen auch relativ eng um den Grill rum und hatten halt einfach einen schönen Nachmittag erst und ich habe es auch gar nicht so recht mitbekommen gehabt, weil ich halt im Gespräch war. Aber anscheinend haben dann 2 andere mit Brennspiritus gespielt und haben irgendwie den eigentlich schon abgeschlossenen Grillnachmittag und der Grill war eigentlich, glaube soweit ich mich erinnere, schon gar nicht mehr wirklich an und es war nichts mehr drauf. Haben auf jeden Fall damit rumgespielt und das Nächste, woran ich mich erinnere eigentlich, ist nur, dass ich in Flammen stand und total geschockt war und aus Schreck bin ich dann aufgestanden und weggerannt, einfach weil ich gar nicht wusste, wie sonst reagieren, weil es so...
Eine Instinkthandlung praktisch.
Genau. Dann wurde ich von anderen dort umgeworfen, auf den Boden geworfen und gelöscht. Dann ist auch zufällig jemand vorbeigefahren, der schon Erfahrung hatte und mal bei der Freiwilligen Feuerwehr war. Der hat dann aus Instinkt angehalten und erst gedacht, das streitet sich jemand, hat dann die Lage relativ schnell realisiert und hat eine Decke aus dem Auto geholt und mich gelöscht. Das war so ein bisschen mein Schutzengel dann im Nachhinein, weil dadurch noch Schlimmeres verhindert werden konnte. Und dann lag ich da erstmal und habe im ersten Moment noch gar nicht realisiert oder eigentlich noch länger nicht realisiert, was da jetzt genau passiert ist, sondern wusste nur irgendwie, es ist komisch und ich hatte gar nicht wirklich, also wie du am Anfang beschrieben hast, was total wehtut, ist, wenn man auf die heiße Herdplatte fasst oder irgendwie sich an einen Topf irgendwie berührt. Aber dieses Gefühl hatte ich da gar nicht, einfach weil so viel Fläche und auch die, je tiefer man natürlich die Hautschichten die Hautschichten betroffen sind, desto weniger Schmerzreiz hat man dort auch. Und deshalb hatte ich eher so das Gefühl, es gibt Stellen an meinem Körper, die sind irgendwie wärmer und die fühlen sich irgendwie anders an. Und die wurden dann eben mit Wasser gekühlt. Und dann hat man aber relativ schnell auch schon den Notarzt gerufen. Und genau, und ich lag noch da und ich, so das, was ich immer noch wiederholt habe, war, ihr müsst jetzt meine Mama anrufen, und habe unsere Telefonnummer von zu Hause gesagt. Und jetzt muss jemand meine Mama anrufen, weil die muss jetzt kommen. Und so, ich irgendwie wusste ich schon, da muss jetzt das, was passiert ist, dass sie jetzt kommen soll. Mhm. Und dann wurde ich in den Krankenwagen gebracht und mit so Tüchern zugedeckt und so. Dann wurden meine Klamotten auch aufgeschnitten. Das weiß ich noch, fand ich damals ganz schlimm. Das waren meine Lieblingsjeans, im Nachhinein total idiotisch.
Aber schon interessant, an was man sich dann erinnert.
Ja.
Also du sagst, du weißt nicht richtig, warum du dann im ersten Moment losgerannt bist, aber an deine Lieblingsklamotten erinnerst du
ja,
dich.
Ja, das ist eigentlich total komisch. Und dann kam meine Mutter eben tatsächlich, die ist dann, also die hat erst gedacht, das ist gar nicht so schlimm. Nach, also mit dem Anruf irgendwie, ja, die Fee hat den Unfall, und genau, dann hat sie erst überlegt, ob sie direkt ins Krankenhaus fahren soll, ist aber dann doch noch zu dem Unfallort eben hingekommen. Und dann war ja so das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Stimme meiner Mutter, die sagt, Fee, ich bin da, alles wird gut. Und dann wurde ich mit Medikamenten zugeballert und habe keine Erinnerung mehr erstmal.
Also war quasi die Stimme deiner Mama das Letzte, woran du dich erinnerst,
ja,
vor deiner Bewusstlosigkeit.
Ja, genau.
Was ich mir so einschneidend vorstelle, ist, dass man sich dann auch selber brennen riecht. Also verbrannte Dinge riechen immer extrem. Und das stelle ich mir unheimlich einschneidend vor. Hast du das überhaupt wahrgenommen in dem Moment?
Gar nicht. Also gar nicht. Ich glaube, für andere war es wahrscheinlich noch traumatischer oder schlimmer, weil sie das eben so gesehen haben. Aber so in der Situation, da ist so viel Adrenalin im Körper, da ist so viel Schutzmechanismen, auch Gott sei Dank, ja, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Und das ist, ich glaube, so alle Überlebensinstinkte sind da auf volle Pulle aufgedreht. Und ich, also nee, und mir ging es auch da gar nicht so schlecht gefühlt. Also ich wusste da ja nichts über diese Ausmaße und alles, und ich hätte nie gedacht, wahrscheinlich damals, dass es so schlimm ist.
Aber dass du tatsächlich brennst und in Flammen stehst, das war dir schon klar in dem Moment?
Jein, also ich glaube schon, ja, aber es war einfach so ein Reflex. Also ich bin nicht aufgestanden und weggerannt, weil ich wusste, oh ja, ich brenne. Weil ich meine, das ist auch eine dumme Reaktion, weil was man normal macht, sollte es ja sich auf den Boden werfen und sich irgendwie so auf dem Boden rollen, dass man eben, also eben, dass die Flammen gelöscht werden. Sondern es war einfach nur so, oh Gott, und bin aufgesprungen und irgendwie, ja, weg.
So eine Flucht, ein Fluchtinstinkt sozusagen, der da in dir losgebrochen ist.
Genau.
Du hast schon gesagt, dass dann einige Leute, die dann auch mit dir beim Grillen waren, hinter dir hergerannt sind und versucht haben, dich zu löschen. Wie haben sie das denn probiert?
Ich glaube, sie haben erstmal versucht, mich aufzuhalten, dass ich irgendwie, also ich bin da nur in Anführungszeichen über die Straße gerannt. Genau, und die haben mich dann halt einfach irgendwie wahrscheinlich, also das weiß ich nicht so genau, gepackt und umgeworfen und auf den Boden und halt dann versucht irgendwie wahrscheinlich mit den Händen abzuklopfen, dass ich gelöscht werde.
Hast du das dann auch zugelassen oder hast du dich in der Situation irgendwo auch dagegen gewehrt?
Ich glaube, ich habe mich nicht gewehrt. Da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ich glaube, da habe ich dann auch mit mir machen lassen. Und ich war dann auch dankbar, dass da Leute eben da waren und auch so, also, und ich war auch noch ansprechbar, und auch als sie dann eben Wasser geholt haben, um mich da so zu kühlen, hab ich auch quasi gesagt, ja, mal da machen, weil ich eben so von mir so das Gefühl hatte, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie an der Stirn, das ist ein bisschen heißer, da hätte ich gerne noch was, oder am Dekolleté, einfach so, da war ich dann doch auch kooperativ.
Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich in so einem Fall, gerade wenn man dann auch Leute hat, die wahrscheinlich auch selber mit der Situation überfordert sind, weil wann kommt das schon mal vor, dass eine Freundin oder eine Bekannte von einem vor einem in Flammen aufgeht?
Ja.
Nicht nur bildlich gesprochen, sondern das war ja tatsächlich so. Dementsprechend der Mann, der dich gelöscht hat, hattest du nachher nochmal Kontakt zu dem?
Mhm, tatsächlich, ja. Ich habe mich auch dann ein paar Mal mit dem getroffen. Das ist total nett, hat auch selber jetzt inzwischen zwei kleine Kinder, und genau, das habe mit ihm da auch gesprochen drüber, und ich glaube, das war auch für ihn sehr wichtig, einfach weil es für ihn schon auch ein sehr einschneidendes Erlebnis war und er ihn es auch noch danach auch länger einfach auch psychisch belastet hat und irgendwie Genau, und ich war ihm da auch natürlich ja sehr dankbar, einfach, dass er auch da war und dass er da auch den riesen Beitrag eben geleistet hat und so. Und genau, und der ist auch von meinen Eltern dann auf dem Laufenden gehalten worden, immer wieder, und wie es mir geht.
Genau, und anschließend, wie du ja schon erwähnt hast, war dann auch relativ schnell Rettung da in Form vom Krankenwagen und den Rettungssanitätern. Darüber wollen wir uns dann im nächsten Abschnitt unterhalten. Jetzt aber gibt es erstmal Musik auf die Ohren. Felicia, ich hatte dich ja im Vorfeld gebeten, dir die Songs für heute auszusuchen. Du hast dir 4 Songs ausgesucht. Hier kommt nun der erste aus deiner Auswahl. Und zwar Oceans, Where Feet May Fail von Hillsong United. Viel Spaß!
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Felicia Membert hat gerade schon darüber berichtet, wie es zu ihrem Brandunfall gekommen ist. Jetzt wollen wir uns noch darüber unterhalten, wie der Heilungsprozess verlaufen ist. Du hast schon gesagt, du wurdest mit dem Krankenwagen abtransportiert. Wie ging es dann weiter?
Also ich bin dann vom Krankenwagen eigentlich gar nicht weit transportiert worden, sondern eigentlich nur zum nächstgelegenen Sportplatz. Der war, ich glaube, 200 Meter weiter nur. Und da kam dann relativ schnell schon der Helikopter. Und mit dem bin ich dann nach Stuttgart ins Olga-Hospital, also ins Kinderkrankenhaus, transportiert worden. Genau, also beziehungsweise das war damals in Stuttgart noch, bin ich ins Katharinenhospital, weil nur die einen Hubschrauberlandeplatz hatten und dann da nochmal mit dem.
Also ein längerer Transportweg, bis du dann endlich im Krankenhaus warst. Wie sahen denn dort dann die ersten Maßnahmen aus?
Also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich weiß es nur halt also auch selber von Erzählungen und auch natürlich aus der Uni. Was bei Brandverletzten immer besonders wichtig ist und deshalb versucht man auch, die so schnell wie möglich in ein Zentrum zu bringen für Schwerbrandverletzte, einfach weil da noch besonderer Pflegeaufwand und besondere Expertise nötig ist. Da gibt es zum Beispiel Stuttgart eben oder hier in Tübingen, da gibt es ein paar einfach in Deutschland verteilt. Und was dann eben ganz wichtig ist anfangs, ist die Wunden zu säubern. Das heißt, das nennt man Verbrennungsbad. Das ist so, kann man sich vorstellen, wie so eine Liege mit einer Badewanne eigentlich drauf. Und da wird erstmal alles gesäubert. Das heißt, was einfach wichtig ist, ist alles sauber machen. Die ganzen, da ist ja dann auch zum Beispiel Haare, die Haare werden abrasiert, einfach weil die eine Quelle sind für Infektionen.
Okay.
Die ganzen Wunden werden gesäubert. Was man ja selber auch kennt, ist wenn man sich irgendwo verbrennt, dann gibt es so Blasen. Das geht auch nicht so zart vonstatten. Das heißt, da wird schon ordentlich auch gerubbelt, dass da einfach die Blasen und alle Unreinheiten weggehen, weil einfach die größte Gefahr ist bei so großflächigen Verbrennungen, ist einfach eine Infektion und dadurch einfach, dass die Patienten dann eben versterben, weil sie einfach so viel Haut, die Haut ist ja einfach ein Schutzschild, einfach das Schutzorgan schlechthin. Und wenn da so viel Fläche einfach kaputt ist, da muss man einfach gucken, dass da nichts reinkommt.
Davon hast du aber nichts mitbekommen, oder? Du warst nicht bei Bewusstsein.
Nee, ich war da schon nicht mehr. Also ich war ab dem Zeitpunkt im Krankenwagen, war ich schon nicht mehr bei Bewusstsein.
Und dann angekommen im Krankenhaus, nachdem dieses Bad dann praktisch mit dir gemacht wurde als Erstmaßnahme, wie ging es denn dann weiter?
Dann folgte ein langer Weg von vielen Operationen.
Wie viele OPs waren das?
Sehr gute Frage. Ich glaube, irgendwann hat meine Mama aufgehört zu zählen, weil zum Beispiel Verbandswechsel wurden auch immer im OP gemacht und dann wurden teilweise dann noch andere Sachen mitgemacht und so. Also ich würde jetzt mal grob sagen 20 auf jeden Fall, eher mehr. Genau, was nämlich dann gemacht wird, ist ja, weil die Haut kaputt ist, die oberflächliche oder jemand nachdem auch ein bisschen tiefer, dann wird Haut transplantiert. Und dann wird von anderen Körperstellen, so weit eben möglich, wenn überhaupt noch genug andere Haut da ist, die gesund ist, wird dann Haut genommen und an die Stellen, die eben schwerer verbrannt sind, eben transplantiert.
Wo war das dann bei dir? Also welche Stellen waren besonders betroffen?
Ich habe 55% Körperoberfläche verbrannt.
55?
Genau, das heißt, eigentlich bin ich mehr als die Hälfte verbrannt.
Ja. Und
genau, ich hatte dann das Glück so ein bisschen, dass es bei mir hauptsächlich den Oberkörper betroffen hat. Also beziehungsweise Glück oder Pech.
Kann man so oder so sehen.
So oder so sagen, genau. Aber ich hatte eben die Jeans an als Hose. Die hatte sehr viel geschützt und oben hatte ich nur so ein lockeres Top an. Das hat halt gebrannt sehr schnell. Genau, und deshalb hat man bei mir von den Beinen, also Unter- und Oberschenkel, die Haut, also die gesunde Haut genommen. Das wird dann wie so abgeschabt. Also das, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie so, wenn man jetzt eine Karotte hat und die mit so einem Schäler die Haut, also die oberste Schale wegmacht. Damit wurden dann eben Hautstücke oder Teile entfernt von meinen Ober- und Unterschenkeln.
Mhm.
Und das sind dann so, also sind ja dann einfach nur so, keine Ahnung, 3 mal 10 Zentimeter vielleicht oder so oder ein bisschen länger. Und um die Haut eben ein bisschen größer zu machen, weil ja mehr Fläche verbrannt ist, werden dann einfach wie so Löcher reingemacht in die entnommene Haut. Das heißt Meshen, also einfach, dass dadurch wird die Fläche vergrößert davon. Und diese entnommene Haut wird dann auf die Teile des Körpers gelegt, die dann eben verbrannt sind. Bei mir waren hauptsächlich, also mehr rechts als links betroffen. Und also wie schon gesagt, eher der Oberkörper und halt vor allem so ein bisschen im Dekolleté-Bereich, im Hals, Schultern, Oberarme. Also jetzt so auch, also mein Bauch ist auch betroffen, da wurde auch transplantiert, aber da waren die Verbrennungen nicht so tief und auch an den Unterarmen. Bei mir waren auch die Hände betroffen. Genau, da wurde überall transplantiert und auch im Gesicht.
Wie schwer waren denn dann deine Brandverletzungen?
Brandverletzungen werden in Grade eingeteilt. Da gibt es von Grad 1 bis 4. Mhm. Grad 1, das hatte jeder schon mal eigentlich, das ist einfach nur ein Sonnenbrand, ein starker. Und dann geht es eben, je tiefer die Hautschichten betroffen sind, desto tiefer geht dann auch die Verbrennung. Und dann geht es eben bis, also 2A und B, also oberflächliche und tiefere Dermis. Und dann bis sogar 3 ist zum Beispiel sogar bis ins Fettgewebe runter. Und 4 ist dann so stark, dass eigentlich schon Knochen sichtbar sind. Und ich hatte, am Rücken hatte ich zum Beispiel Grad 1. Mhm. Und sonst hatte ich gemischt 2A, 2B. Also ich glaube, drittgradig hatte ich, soweit ich mich jetzt erinnere, eigentlich nichts.
Jetzt ist es so, dass ab einer 10%igen Verbrennung der Körperoberfläche bei 2- bis drittgradigen Verbrennungen schon Lebensgefahr besteht bei einem Erwachsenen. Du hast jetzt erzählt, es waren 55% deiner Körperoberfläche betroffen, größtenteils zweitgradige Verbrennungen. Dementsprechend, wie nah warst du denn dem Tod?
Sehr nah. Also es war wahrscheinlicher, dass ich es nicht überlebe, als dass ich es überlebe, eigentlich meistens. Und auch so die Ansagen von den Ärzten waren eigentlich auch immer anfangs nur, also zu meinen Eltern auch, sie ist stabil. Also das, jeder Tag, an dem ich quasi stabil war, war ein guter Tag. Und genau, weil es einfach doch immer wieder sein kann, dass irgendwas doch reinkommt oder dann die Sachen nicht anwachsen. Also die transplantierte Haut wächst nicht an und einfach da viele Probleme noch dazukommen. Dann hat, also was ich jetzt nicht wirklich hatte, was ja natürlich auch oft passiert ist, dass man eben Rauch einatmet, dann kann man sich auch innere Verbrennungen zuziehen oder das kann auf die Lungen gehen. Also ich hatte schon auch Probleme mit den Lungen. Ich musste dann auch, ich hatte auch Wasser auf den Lungen dann teilweise. Das musste dann auch punktiert werden, also rausgeholt werden quasi. Genau, also es war anfangs schon, das ganze Personal dort hat schon jeden Tag auch mit um mein Leben gekämpft.
Eine der Maßnahmen war dann auch, dich in ein künstliches Koma zu versetzen. Wie lange hat das dann gedauert?
Ziemlich genau einen Monat. Also ich habe extra nochmal nachgeguckt, dass ich das heute auch richtig sagen kann. Also ich, am 21. März war ja der Unfall und am 22. April haben sie mich dann schon zum zweiten Mal, also sie haben dazwischen schon mal versucht, mich aus dem Koma zu holen. Das hat nicht so gut funktioniert. Da habe ich sehr starke Probleme gehabt mit der Atmung und das war dann viel zu viel Stress, dass sie dann gesagt haben, nee, es bringt nichts und dann eben am 22. April, also so 4 Wochen ungefähr.
Mhm. Hast du da irgendwelche Erinnerungen auch an die Zeit im Koma?
Nee, gar nicht. Und das war auch ganz komisch, weil ich ja auch gar kein Zeitgefühl hatte. Das heißt, es hätten jetzt auch 2 Monate sein können, weil ich ja gar nicht wusste, wie lang ist das eigentlich, weil ich war ja einfach weg. Also was mir schon erzählt wurde, dass ich auch reagiert habe immer wieder und auch auf Stimmen reagiert habe oder dass man mit mir sagen konnte, wenn ich einmal blinzel, heißt es ja und wenn ich zweimal blinzel, heißt es nein. Aber ich kann mich gar nicht dran erinnern. Das war dann auch für mich so ein bisschen schlimm, weil ich das Gefühl hatte, mir würde jetzt Lebenszeit geklaut. Und ich wusste zum Beispiel auch, als ich aufgewacht bin, eben gar nicht, wo ich bin. Also ich wusste ja nicht, dass ich nach Stuttgart geflogen wurde. Das heißt, ich war halt irgendwo.
Okay.
Und ich, also in einem Krankenhaus und dann bin ich schon 18 oder wie viel Zeit ist vergangen. Also es war alles so ein bisschen komisch und auch schon auch schlimm für mich, weil ich so das dachte, jetzt habe ich so viel verpasst von meinem Leben irgendwie, dass ich nicht leben konnte.
Jetzt hast du schon erzählt, wie es dir im Nachhinein jetzt damit geht und wie du darüber denkst. Natürlich ist bei so einem Unfall auch immer die Familie ganz stark betroffen. Die leiden vollkommen mit, so wie Freunde natürlich auch. Wie es denen mit der Situation erging, darüber wollen wir nach dem nächsten Song sprechen. Jetzt gibt's aber erst einmal Musik auf die Ohren. Viel Spaß mit Giant Rooks und ihrem Hit Watershed.
Talked a lot, oh I thought a lot about what we came here for.
But I've never really tried to stop the flight of the cannonballs. Tied in the morning and tied to the screen. Applause the illusionist. I feel it coming to me. Watershed. Set your lungs on fire. On the dance floor, we move and we talk until we can't no more. What do I say? What do I deny? I build a wall 1,000 feet high around my bed to keep the boom out of my head, asking myself.
Das waren Giant Rooks mit Watershed.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Micro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute bei mir zu Gast im Studio ist Felicia Membart. Sie hat 2014 einen Brandunfall überlebt und hat uns schon berichtet, wie es ihr im Krankenhaus ergangen ist. Jetzt wollen wir uns aber, Felicia, darüber unterhalten, wie deine Familie und deine Freunde auf die neue Situation reagiert haben. Du bist ja das Jüngste von 4 Geschwisterkindern, das Küken der Familie Membart sozusagen. Wie haben denn deine Eltern reagiert, als sie erfahren haben und vor allem auch realisiert haben, was eigentlich mit dir passiert ist?
Also, ich glaube, einfach nur geschockt. Ich glaube, da war viel Angst und viel Wut, glaube auch anfangs auf die Personen, die das getan haben. Und einfach, ich glaube, man kann es so beschreiben, dass sie anfangs einfach nur gehandelt haben und funktioniert haben, um da zu sein für mich. Und aber einfach, da war einfach ganz, ganz viel Angst um ihr Kind, weil sie nicht wussten, was ist mit mir, wie schlimm ist es, wenn sie ankommen. Also sie sind dann relativ an dem Abend noch nach Stuttgart gefahren, wenn sie ankommen, lebe ich überhaupt noch oder wie finden sie mich vor? Und es war also wirklich erschüttert.
Also war Ihnen dann aber auch von der ersten Sekunde an klar, dass es wirklich lebensbedrohlich jetzt für dich ist?
Ja, ich glaube schon. Das wurde dann schon auch kommuniziert und sie haben dann auch eben versucht, direkt das Krankenhaus anzurufen, wo gesagt wurde eben, dass ich hinkomme. Nachdem sie dann das erreicht haben, Genau, war dann da ein sehr netter, damals noch Assistenzarzt dran und hat gesagt, ja, genau, sie ist jetzt angekommen und wir kümmern uns gut um sie. Und wenn es irgendwas Neues gibt, dann melden wir uns bei ihnen. Und da haben sie sich dann, glaube ich, schon ein bisschen erleichtert gefühlt, einfach weil dann da eine Stimme war, mit der sie sprechen konnten und irgendwie so ein bisschen Info da war.
Also sie waren dann nicht vollkommen verloren und hatten schon von Beginn an relativ gute Informationen darüber, wie es dir gerade geht.
Ja, also ich glaube, sie wussten von Beginn, dass es sehr schlimm ist und dass es auch schon kritisch ist. Und ich glaube aber, das wirkliche Ausmaß auch, was das in Zukunft noch bedeuten wird, würde ihnen dann erst nach und nach klar. Auch weil natürlich man weiß irgendwie, ja, Verbrennung ist irgendwie was Schlimmes, aber ich glaube, man kann das nicht so, also man ist sich des Ausmaßes nicht so bewusst, wenn es einen nicht wirklich mal selber betrifft.
Ja, ist wahrscheinlich schwer dann einzuordnen, was das jetzt genau bedeutet. Wie haben denn deine älteren Geschwister reagiert, als sie davon erfahren haben?
Ja, das war für alle ganz schlimm, weil, also eben wie schon gesagt, ich bin die Kleine der Familie und alle Geschwister waren schon aus dem Haus. Das heißt, ich war eigentlich die Einzige, die noch quasi zu Hause war. Und dann kam noch erschwerend dazu, dass meine eine Schwester, die war gerade in Amerika und hat da Freunde besucht, die sie von ihrem Highschool-Aufenthalt damals kannte. Das heißt, die war gar nicht in Deutschland. Meine andere Schwester war gerade in London mit der Uni und hatte da irgendwie einen Ausflug. Und das, ja, das war dann alles schwierig. Und dann haben meine Eltern erstmal auch denen nichts erzählt, einfach weil sie da die noch schonen wollten und auch erstmal selber wissen wollten, wie schlimm ist es denn wirklich. Und also mein Bruder, dem haben sie es dann erzählt, er ist der Älteste, weil der noch am nächsten eben von an zu Hause auch ist. Genau, dass sich ja dann auch irgendwie jemand erstmal um die Katze kümmert zu Hause und so, weil die ja dann direkt nach Stuttgart gefahren sind. Aber ja, Neuigkeiten verbreiten sich sehr schnell in einer kleinen Stadt im Allgäu. Das heißt,
da kommst du her, gell?
Genau, da haben sie es dann doch auch erzählt einfach und genau, es hat dann alle sehr getroffen und meine Schwester, also die eine Schwester ist dann auch früher gekommen aus Amerika extra und die andere wurde dann dazu überredet, doch noch zu bleiben. Also es war irgendwie nur eine Woche, wo die da in London war und haben sie dann überredet, noch da zu bleiben, aber es war für sie schon ganz schlimm, auch weil ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis habe zu meinen Geschwistern allen, also mehr oder weniger gut, aber eigentlich zu allen sehr gut. Und dass wir dann doch eigentlich einen sehr engen Familienbund haben und es dann doch schlimm war, auch weil sich ja niemand so ganz sicher war, wie schlimm ist es und wie lange lebe ich dann überhaupt noch so ein bisschen.
Und als du dann aus dem Koma aufgewacht bist und natürlich dann auch mitbekommen hast, wie deine Familie mitleidet, wie war das für dich, das zu sehen?
Ich glaube, erstmal war es mir gar nicht so bewusst, weil es mir selber so schlecht ging einfach noch. Mhm. Weil, also natürlich ging es mir dann gut genug, dass ich wieder aufwachen konnte. Mhm. Aber ich war doch noch sehr krank einfach und habe viel Hilfe noch benötigt und auch viel Zuneigung. Vielleicht ist das richtige Wort. Aber ich war einfach auch sehr, sehr froh, dass dann doch meine Familie auch dann da war für mich und irgendwie war immer jemand da, meistens meine Mama und die haben sich dann so ein bisschen abgewechselt und am Wochenende war oft auch mein Papa noch mit dabei und meine eine Schwester, die eben noch ein bisschen näher oder eine bessere Verbindung eben nach Stuttgart hatte, auch mit dem Zug und so, die kam dann auch öfters vorbei und das war eigentlich immer total schön und auch für die war es dann einfach eine Wohltat, dass ich irgendwie wieder ein bisschen mehr ich war. Meine Mama hat die hat da Tagebuch geschrieben über die Zeit so ein bisschen, auch um, ich glaube, sich selber zu erinnern, aber auch für mich, dass ich, wenn ich will, das mal lesen kann.
Hast du das schon gelesen?
Ja, ich habe es schon gelesen.
Wie war das für dich?
Schön und schlimm zugleich. Also ich habe sehr viel geweint auch, einfach weil ich an viele Sachen mich auch noch erinnere, wie schlimm die waren und auch viel einfach da mich sehr gut einfühlen kann in das, wie es ihnen auch ging und wie sehr sie auch alle belastet waren. Und die Zeit, die war auch schon sehr anstrengend. Also ich würde mal sagen, meine Eltern sind in der Zeit irgendwie, in den 2 Monaten, in denen ich im Krankenhaus war, 2 bis 5 Jahre gealtert. Einfach weil sie schlecht geschlafen haben, sich viele Sorgen gemacht haben, doch viel da waren und immer Angst hatten und irgendwie immer ja, mit den Gedanken bei mir waren und irgendwie so funktioniert haben, quasi, um für mich da zu sein.
Ja, diese große Unterstützung, hast du ja auch gerade schon selber gesagt, hast du auch gebraucht in dem Moment. Kannst du dich noch daran erinnern, was du empfunden hast, als du zum ersten Mal wirklich gesehen hast an deinem Körper, was dadurch das Feuer passiert ist?
Ja, ich hatte Angst vor dem Moment, dass ich da mich das erste Mal selber sehe. Also meine Eltern und auch im Krankenhaus, die haben mich doch jetzt nicht dazu gezwungen, dass ich mich da jetzt irgendwie mal auch angucke. Aber irgendwann, ich wusste ja auch, dass ich irgendwas, dass anders ist quasi. Und dann habe ich doch irgendwie mich mal im Spiegel angeguckt. Und dann, glaube ich, war ich schon noch mal geschockt, das dann so wirklich so zu sehen. Und ich glaube, was mich am meisten auch lange danach noch gestört hat, ist, dass ich keine bzw. sehr kurze Haare hatte, weil ich hatte immer lange blonde Haare und dann hatte ich halt irgendwie, weiß ich nicht, sind die halt langsam wieder nachgewachsen erst und ich hatte halt eigentlich, also für mich gefühlt keine Haare und das war dann, glaube ich, nochmal total schlimm, weil da auch irgendwie dieses, wenn schon alles anders ist am Körper, dann wäre es eigentlich schön, wenn wenigstens das mir geblieben wäre.
Ein kleines Stückchen Normalität.
Ja, genau.
Jetzt haben wir schon gehört, wie ja, strapazierend auch dein Aufenthalt im Krankenhaus war. Mit OPs, mit dem künstlichen Koma, mit den ersten Behandlungen dann auch, als du wieder bei Bewusstsein warst. Da stelle ich mir auch unheimlich schmerzhaft vor. Direkt beim Unfall, als der passiert ist, hast du schon gesagt, hast du eigentlich nichts gespürt, aufgrund wahrscheinlich des Adrenalins. Aber dann im Krankenhaus, als du aufgewacht bist, wie stark waren da dann deine Schmerzen?
Als ich aufgewacht bin, nicht so stark. Da war ich noch sehr gut versorgt mit allerlei starken Schmerzmitteln. Und dann bin ich, ich war dann noch, also nachdem ich aufgewacht bin, war ich noch 2 Wochen auf der Intensivstation. Und nachdem ich dann eben auf die Normalstation verlegt wurde, wurde dann auch langsam eben das starke Schmerzmittel ausgeschlichen. Das war dann zum einen schon schlimm, weil ich dann, also ich hatte dann einerseits eben mehr Schmerzen, das war auch nicht so gut. Und dann hatte ich auch einfach dadurch, dass ich so lange so viel bekommen habe, auch einen Entzug. Mhm. Das war dann auch nicht so schön. Und dann ging es dann ja auch los mit Krankengymnastik und so. Und das tat total weh, weil ja auch einfach diese Gelenke müssen gedehnt werden. Man muss den Körper bewegen. Ich musste wieder laufen lernen, einfach weil ich keine Kraft mehr hatte in den Beinen. Ich musste irgendwie ich war anfangs wieder wie ein kleines hilfloses Kind. Und das tat alles total weh. Da habe ich halt dann aber auch immer Schmerzmittel genommen und dass das halt ein bisschen erträglicher wurde.
Dadurch, dass du praktisch wieder von null viele Sachen lernen musstest, hattest du natürlich auch das große Bedürfnis, beziehungsweise du musstest ja Leute an dich heranlassen und dir helfen lassen. Wie schwer ist dir das gefallen?
Das fand ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil auch alle Leute, also so schlimm die ganze Zeit auch war und so viele Schmerzen und ich hatte, eigentlich waren alle im Krankenhaus total nett. Also ich habe mich da total aufgehoben gefühlt und ich hatte das Glück, auch auf der Intensivstation hatte ich relativ junge Krankenschwestern, die waren total nett. Die haben dann, als ich wieder gegessen habe auch und dann, also sehr wenig gegessen habe, haben sie mir zum Beispiel mal irgendwie ihr Abendessen, das sie sich eigentlich selber mitgebracht hatten, irgendwie gegeben, weil sie dachten, vielleicht esse ich das wenigstens. Und da habe ich eigentlich, war das total nett. Das waren immer total schöne Begegnungen, so schmerzhaft sie auch waren. Und ich bin mit einer Physiotherapeutin von damals auch noch befreundet. Und ich war schon auch immer sehr gemein, glaube ich, manchmal auch, oder beziehungsweise direkt und habe so gesagt, du machst es doch nur, weil es dir Spaß macht, dass es mir weh tut, weil es waren wirkliche Schmerzen einfach und es war, also, ja.
Ich glaube, das ist unheimlich schwer vorstellbar, wenn man da selber nicht durchgegangen ist, durch so eine Zeit. Bevor wir dann aber uns noch weiter darüber unterhalten, wie es mit deinem Heilungsprozess weitergegangen ist, kommt jetzt erstmal der nächste Song. Und zwar von einem deiner Lieblingsmusiker.
Du bist immer noch mein Lieblingsmensch, bist nie verklemmt, wohin es geht, du schiebst den Benz und kein Mensch ist so stark wie du, so hart, so cool, kein niemand, der mich mag wie du und ich bin sowas wie dein bester Freund und wenn du es noch nicht weißt, dann jetzt und toll, ey, keiner mag dich, so wie ich, mich, so wie du. Kein Mensch ist so verrückt, mich zu lieben, außer du. Doch bitte hör nicht auf, denn zu viel ist nicht genug, ich bin schon längst eingepennt, doch sie sieht mir dabei zu, sie weiß, wie sie mit mir spielt. Fuck, sie liest mich wie ein Buch und ich kann nichts dagegen tun. Stattdessen schreibe ich Lieder, egal was ich versuche. Ich erwisch mich immer wieder, ich bin sowas wie ihr Diener und knie vor ihr nieder und frag mich, wie ich so etwas.
was verdient habe. Na, ich kenne Inas, ich kenne Tinas, kenne Selinas und Bettinas und Christinas, so wie Chinas oder Ene, Mene, Minas. Ich kenne Lisas und Patinas und Linas und Minas und Prima Ballerinas. Doch keines ist wie dieser.
Du wirst yeah, immer noch mein Lieblingsmensch, bist nie verklemmt. Wohin es geht, du schiebst den Bam, so kein Mensch ist so stark wie du, so hart, so cool. Kenn niemand, der mich mag wie du. Und ich bin sowas wie dein bester Freund. Du brennst doch nicht, du weißt dann jetzt so toll. Ey, keiner mag dich, so wie ich. Dich, so wie du. Yeah. Was wär das Leben ohne sie? Mit dir wird jede abgepackte Gegend zu Paris. Und jeder, der sie sieht, ist uns sie verliebt. Denn ein Blick reicht und die Gegner sind besiegt. Sie hast jedes Liebeslied, kannst die Ziele selber ziehen. Das Gesicht von Pocahontas und die Seele eines Biest. Doch sie ruft mich nicht an, sie meldet sich nie. Als hätte sie keinen Plan, wie man ein Telefon bedient. Sie ist sehr versaut, ehrliche Haut. Stehst du neben ihr?
Wer ist dieser Lau?
Sie fährt durch die Town, gefährliche Frau. Flüchtet vor den Kopf, so als wär's nicht erlaubt. Du bist immer noch mein Lieblingsmensch, bist nie verklemmt. Wohin es geht, du schiebst den Benz und kein Mensch. So stark wie du, so hart, so cool. Kenn niemand, der mich mag wie du. Und ich bin sowas wie dein bester Freund. Und wenn du's noch nicht weißt, dann jetzt zum Teufel. Ey, keiner mag dich so wie ich.
Mit Wie Du und Crow sind wir nun wieder zurück im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüste Welle. Wir unterhalten uns mit Felicia Membart, die 2014 einen Brandunfall überlebt hat. Mittlerweile studiert sie hier in Tübingen Medizin. Natürlich war der Weg bis hierher ein langer. Wir haben schon gehört, nach dem zweimonatigen Krankenhausaufenthalt hieß es Physiotherapie und alles wieder von vorne lernen. Wann war denn der Moment, wo du dachtest, okay, jetzt bin ich wieder in einem Alltag angekommen?
Das hat noch länger gedauert. Also ich bin dann nämlich nach dem Krankenhaus bin ich gar nicht nach Hause gegangen. Das durfte ich in Anführungszeichen nicht, sondern ich bin dann direkt erstmal in die Reha gegangen. Ich glaube, 6 Wochen waren es dann. Dann bin ich erst im Juli wieder nach Hause gekommen. Und dann war es schon noch ein harter Weg, einfach weil ich auch nicht so belastbar war, weil ich einfach viel auch noch Ruhe und Pause gebraucht habe und mich einfach erstmal dran gewöhnen musste und auch gar nicht so Lust hatte, dann direkt wieder unter Leute zu gehen, weil ich auch ein bisschen Angst hatte, wie reagieren die auf mich und wie ist es dann? Und dann bin ich aber, also ich glaube so, wo es dann wirklich wieder normal würde, was ich jetzt als normal bezeichnen würde, war im September, da bin ich dann einfach wieder in die Schule gegangen.
Allerdings musstest du dann auch ein Schuljahr wiederholen. Sprich, du warst dann mit neuem Aussehen in der Schule und mit neuen Klassenkameraden. War das dann dementsprechend doppelt schwer für dich?
Ja, also es war schon sehr schwer und dem gingen auch lange Gespräche und Überlegungen voraus und eigentlich wäre ich gerne wieder in meine Klasse gegangen und mit meinen Freunden eben, die ich ja schon seit Ewigkeiten kannte, eben dann hätte ich gerne zusammen Abi gemacht. Einfach weil ich dann das Bedürfnis hatte, dass ich da mit den gleichen Leuten zusammen bin, die mich kennen und die auch total zu mir stehen und auch so nach meinem Unfall. Also so ich hatte schon Angst vor der Reaktion und dann haben wir es damals so gemacht, dass meine Schwester hat sich mit meinen Freundinnen getroffen und hat ihnen einfach Bilder gezeigt von mir. Und ich hatte ganz arg Angst davor, wie sie reagieren und dass sie mich dann irgendwie nicht mehr mögen. Und ich glaube, so die ersten Reaktionen davon waren so, das ist doch immer noch die Fee, die lacht doch genau gleich. Und das war dann irgendwie schon sehr beruhigend. Und deshalb hätte ich das gerne auch gehabt, aber habe dann schon auch eingesehen, weil damals schon mein Wunsch, Medizin zu studieren, eben feststand, war mir dann schon klar, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich das dann irgendwie erzwinge. Und durch dieses halbe Jahr dann irgendwie auch ein schlechteres Abi oder so, das ist ja dann blöd, weil dann kann ich ja auch meine Zukunft ja eigentlich nicht so gestalten, wie ich gerne würde. Und dann habe ich es einfach wiederholt. Und es war dann im Nachhinein eigentlich auch ganz gut. Ich habe da auch total nette Leute noch kennengelernt in der neuen Stufe und hatte dadurch natürlich auch ein paar Freiheiten, weil ich ja schon manche Sachen gemacht habe, dass ich eben dann nochmal, also gerade das erste Schuljahr, es war schon noch geprägt von Krankenhaus, weil ich dann doch noch nach Operation hatte. Und die haben wir dann meistens halt auf die Ferien gelegt. Beziehungsweise war ich halt dann die Woche davor oder danach immer noch weg. Und das ging halt einfach nur dadurch, dass ich den Stoff eben schon kannte.
Ja, und so hast du es dann geschafft, dein Abitur dann auch erfolgreich hinter dich zu bringen. Und du studierst ja jetzt auch Medizin. Du hast also deinen Traum wahrgemacht. Wurdest du auch schon oder wusstest du schon vor dem Unfall, dass du Medizin studieren möchtest?
Ja, das wollte ich davor schon. Ich glaube nicht so arg. Also ich habe immer so ein bisschen geschwankt und gedacht, ach, Psychologie ist eigentlich auch ganz gut und vielleicht mache ich das und habe, also, aber Medizin war schon immer so ein bisschen auch da, auch dieses praktische Machen und irgendwie Leuten helfen. Und das hat mich dann im Krankenhaus, also so schlimm es auch alles war im Krankenhaus und so viele schlechte Erfahrungen, die ich natürlich gemacht habe im Sinne von Schmerzen und vielleicht auch, es gibt ja auch immer irgendwie Pflegepersonal oder Ärzte, die jetzt einfach nicht so der Knaller sind, so sehr haben mich die positiven Erfahrungen dann doch einfach bestärkt und es war für mich dann so ein bisschen, ja, ich will das, was ich da erlebt habe, anderen Leuten auch weitergeben können und ich will auch das, was ich erlebt habe, was nicht so gut war, einfach für mich mitnehmen und sagen, hey, nee, so mache ich es mal nicht. Ich will es anders machen. Ich glaube, das gibt mir schon auch manchmal so ein bisschen vielleicht noch einen anderen Blick auf Dinge im Krankenhaus, einfach weil ich weiß, wie es ist, da zu liegen.
Du warst schon mal in der Position des anderen, des Patienten. Ja, also das sind natürlich auch irgendwo Vorteile, wenn man es mal so sieht. Gibt es aber dennoch heute auch 7 Jahre natürlich, nach dem Brandunfall, nochmal Tage, an denen du denkst, nee, das kann doch einfach nicht wahr sein, dass mir das passiert ist.
Es wurde immer weniger. Also ich glaube, anfangs gab es das noch mehr. Ja, da habe ich auch noch mehr gehadert und mir so Fragen gestellt, warum ich und hätte es nicht auch jemand anders sein können und was habe ich gemacht, dass ich sowas verdient habe und so. Aber ich glaube, inzwischen habe ich mich da eigentlich schon sehr gut dran gewöhnt und ich lebe mein Leben so, wie ich will und ich kann alles machen. Also das ist natürlich auch der Riesenvorteil, also dass ich trotz allem, was ich da jetzt an Schlechtem habe und natürlich bin ich ein Brandopfer, wobei ich mich jetzt nicht als Opfer beschreiben würde. Natürlich habe ich Narben, man sieht die Narben immer, man sieht sie jeden Tag und jeder Mensch, der mich quasi sieht, sieht die einfach, weil sie an Stellen sind, an denen ich sie jetzt nicht gut verstecken kann und ich auch sie gar nicht verstecken will, weil sie auch einfach ein Teil meiner Geschichte ist und es mich auch mit ausmacht. Und ich glaube, es hat schon auch gebraucht, bis ich da gelernt habe, einen guten Umgang damit zu finden und auch so zu sein, wie ich bin und mich auch so nach außen zu geben. Und inzwischen ist es so ein bisschen, dass ich mir so denke, ja gut, also wer mich halt so nicht mag, mit allen meinen Macken, dann, also ja gut, dann brauche ich die Person eigentlich auch nicht, weil, also warum?
Das ist natürlich auch eine sehr starke Einstellung, die du aber mit Sicherheit auch erst erlernen musstest. Hast du denn noch Situationen vor Augen, wo du angestarrt wurdest, wo dir gezeigt wurde, dass du jetzt irgendwie anders bist?
Ja, also das gibt's auch immer noch. Mir fällt es immer weniger auf. Mir ist das anfangs noch sehr stark aufgefallen. Da fand ich es auch ganz unangenehm. Und es hat mich noch viel mehr beschäftigt und belastet. Inzwischen fällt es mir gar nicht mehr so auf. Und ich, also im Sommer mehr, ja, weil ich natürlich, weil ich natürlich dann auch irgendwie einen Top anhabe, dann sieht man es ja natürlich noch mehr oder im Freibad natürlich. Aber inzwischen ist es manchmal sogar eher so, dass mich irgendwie Freunde oder Leute, mit denen ich unterwegs bin, eher so sagen, boah, guck mal, wie der da gerade wieder guckt, ist doch voll unangebracht. Und mir selber fällt es gar nicht mehr so auf. Wobei es schon immer mal wieder auch Situationen gab, wo ich es sehr stark empfunden habe und mich dann auch sehr unwohl gefühlt habe. Und dann...
Kannst du da eine Situation nennen?
Ich weiß noch, das war, ich glaube, vor 2 Jahren jetzt schon. Da war ich im Urlaub mit 2 Freundinnen und dann waren wir in Mailand. Und da war es natürlich auch total warm und dann hatte ich, ich glaube, ich hatte halt einen Top an und da habe ich mich, ist natürlich Mailand, Modestadt, überall laufen crazy angezogene Leute rum und keine Ahnung. Und habe ich mich so beobachtet gefühlt, da war ich dann auch, also da habe ich mich so unwohl gefühlt und dann habe ich mir einfach einen Pulli drüber gezogen und hatte dann auch dementsprechend schlechte Laune einfach, weil es einfach ganz unangenehm war für mich.
Nun ist ja der Unfall passiert, weil Leute eben gehandelt haben auf eine Art und Weise, die man auch hätte vermeiden können. Also sprich, es sind Leute für den Unfall verantwortlich. Was empfindest du diesen Menschen gegenüber?
Anfangs war ich sehr sauer und hab da schon Groll gehegt und auch so ein bisschen, wie kann man sowas machen und ist doch dumm und warum hat es dann mich getroffen und warum nicht sie selber? Ich meine, das hätte ja auch ist jetzt nach hinten losgehen können quasi. Also das ist ja das Feuer ist ja nach vorne gegangen quasi. Aber ich weiß auch nicht, manchmal denke ich mir so im Nachhinein, vielleicht trifft es auch Leute, die dann auch damit umgehen können und nicht daran zerbrechen. Ich glaube, es hätte auch sein, also wenn es jemand anderen trifft, vielleicht kann der damit nicht so gut umgehen. Und im Nachhinein denke ich so, ja, es bringt jetzt ja auch nichts, wenn ich meine Energie drauf verwende, sauer auf die zu sein, weil da ist mit denen ist denen nicht geholfen und mir ja auch nicht, weil ich mache ja lieber was anderes mit meiner Zeit. Und das wurde dann natürlich auch, weil es ja, ich glaube, schwere Körperverletzung ist und bei sowas wird ja immer ermittelt. Mhm. Da gab es dann auch ein Verfahren und so, aber das hat dann, ich glaube, mit Sozialstunden ist das dann bestraft worden.
Okay.
Genau, von dem her ist es so ein bisschen die Strafe, also sie haben ihre Strafe bekommen, in Anführungszeichen, aber ich habe da jetzt auch keinen Kontakt mehr, aber das verforciere ich jetzt eigentlich auch nicht.
Ja. Du hast ja schon gesagt, dass du sehr offen mit dem Thema umgehst, dass du deinen Namen zeigst und nicht versteckst. Hast du denn einen Tipp für andere Menschen, die sich vielleicht in ihrer Haut nicht unbedingt wohlfühlen oder Dinge an sich, an ihrem Aussehen verstecken wollen? Gibt es da einen Tipp, den du an die weitergeben kannst?
Ich glaube, einfach man selber sein. Und es ist leichter gesagt als getan. Ich habe da auch immer wieder, hadere ich natürlich auch mit mir. Und manchmal sehe ich es auch mehr und manchmal weniger irgendwie. Und manchmal stört es mich mehr. Aber ist ja auch niemand perfekt. Also jeder hat auch irgendwas, das ihn irgendwie stört oder das seine Probleme. Und bei manchen sieht man es eben immer. Und das hat mich jetzt halt leider getroffen. Andere können es besser verstecken. Ich meine, andere irgendwie, keine Ahnung, haben vielleicht eine psychische Erkrankung, die man ihnen aber nicht ansieht. Aber trotzdem hat doch eigentlich jeder so ein bisschen sein Päckchen zu tragen und niemandem geht es immer gut. Und deshalb finde ich, sollte man doch versuchen, irgendwie jeden so zu akzeptieren, wie er ist und auch sich selber so zu akzeptieren, wie er ist. Weil man kriegt halt nur diesen einen Körper und man hat nur dieses eine Leben. Also ist es doch eigentlich viel besser, wenn ich das benutze, um das Beste draus zu machen und irgendwie nicht immer versuche, jetzt mich noch zu optimieren und noch irgendwie, weiß ich nicht, hier noch schöner und da noch schöner zu werden, sondern zu sagen, hey, ich bin halt so, wie ich bin. Und es gibt so viele Menschen auf der Welt, da gibt es genug, die mich auch so mögen, wie ich bin und mit denen ich mich gut verstehe. Nur weil es halt auch ein paar Idioten gibt, die halt dann irgendwie blöd gucken, ist halt so. Da muss man vielleicht, also ich glaube, es ist so ein bisschen lernen.
Sagt Felicia Membart. Mit diesen ja versöhnlichen Worten schon fast sind wir so gut wie am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Jetzt haben wir aber noch ein Lied in petto, was du dir gewünscht hast. Und zwar ist es eine echte Hymne auf das Schwabenländle. Hier kommt Du bist mein Number One von MC Brudal.
So, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, aber es gibt da etwas, was ich dir schon immer sagen wollte. Aber mich euer nicht traut an. Ich bin der MC Brudal, hallo. Und das ist mein Liebessong. Und der ist nur für dich. Damit ich dir mal sagen kann, wie cool du bist. Das hab ich noch nie für jemand gemacht. Freust du dich? Nur bei dir fühl ich mich wohl. Wärst du nicht da, wär das so wie eine Party ohne Alkohol. Ha, das kannst du mir glauben. Das sag ich dir ganz nüchtern. Ich bin nicht mal am Saufen. Ich weiß nur, wie das damals war, als ich die zum allerersten Mal sah. Schon damals traf mich Amors Pfeil. Ich war noch so klein, aber ich dachte schon, geil. Ziemlich groß, hat es gefällt mir. Ein bisschen dreckig, aber das gefällt mir. Du hast einen Kessel, was? Mir egal. Trotzdem bist mein erste Wahl, Stuttgart.
Du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand. Nein, ich will keine andere Hand. Denn Baby, du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand. Nein, ich will keine andere Hand.
Ich war schon woanders, schau im letzten Eck. Aber da hat mir euch was Essen nicht geschmeckt. Wer kocht schon so gut wie die Mutter? Keiner, was ich nicht kenn, kommt in der Kutter. Eimer!
Der Holm ist halt einfach am besten. Da gibt's Maultaschen, Brätzler und Spätzle. Linse, Seide, Wurstl und Rostbraten. Wieso soll die da in der Urlaub fahren? Ich mein, ganz ehrlich, der beste Sommer hatte ich. Wo? Natürlich in Stuttgart und da latte ich. 36 Grad, das war ein voller Hit. Fast schon zu heiß, junger Vater, Hanni geschwitzt. Da sind wir immer an dem einen Superfleck und flack den Händen jetzt abgerissen, so wie immer in Stuttgart. Ich muss zugeben, du hast dich verändert, aber das hat nix an meine Gefühle geändert, Stuttgart.
Du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand. Nein, ich will keine andere Hand, denn Baby, du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand. Nein, ich will keine andere Hand.
Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist halt so. Für dich brennt mein Herz lichterloh. Ja, du bringst mich um den Verstand, denn du bist meine Number One. Ja, nur bei dir. Ja, nur bei dir, Stuttgart, ja, nur bei dir, han ich die Gefühle, die ich han. Stuttgart, ich sag's doch, du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand, nein, ich will keine andere Hand, denn Baby, du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand. Neu will keine andere Hand. Du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand. Neu will keine andere Hand. Denn Baby, du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand. Neu will keine andere Hand.
Damit geht unsere heutige Campusfunk-Sendung auch schon zu Ende. Felicia, vielen Dank für deinen Besuch und dafür, dass du auch so offen über deine Geschichte und deine Gedanken dazu gesprochen hast.
Danke, dass ich kommen durfte. Es war erstaunlich gut. Ich hatte ein bisschen Angst davor.
Das freut mich, dass du dich hier wohlgefühlt hast. Wenn ihr unsere heutige Sendung verpasst haben solltet, ist es gar kein Problem. All unsere Sendungen findet ihr in der Mediathek auf der Homepage der Tübinger OB. Und ihr könnt natürlich auch auf unserer Homepage einmal nachschauen unter mikro-europa.de. Redaktion war von Ulrich Hegele. Mein Name ist Melina Stock. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, macht's gut. Und schalte nächste Woche wieder ein.